Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe zwei Gäste heute Morgen in diesem Podcast. Und zwar fangen wir mal mit dem Michael Lenz an. Guten Morgen.
Hallo.
Du bist Head of Analytics bei InnoGames in Hamburg, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig zusammenbekommen.
Das ist ganz genau richtig, ja.
Okay. Und der zweite Gast, ein Gast, der schon öfter hier war, der Christian Schmidt. Du bist aber heute in einer offiziellen beruflichen Position hier. Du bist nämlich Lead Market Research Analyst bei BigPoint. Habe ich das auch richtig zusammenbekommen?
Ganz richtig, ja. Hi Daniel, hi Michael.
Genau, also weil, wie gesagt, Christian, du bist ja sonst immer so als Podcast-Kollege von Stay Forever und Young in the 80s da und diesmal geht's
als
aber...
Als Allzweckwaffe, ja.
Diesmal geht's tatsächlich aber um deinen Beruf, nämlich, wir haben das im Vorgespräch auch schon gesagt, du hast, wenn du hier zu Gast warst oder auch mal sonst, wenn du irgendwie bei der GameStar oder was in einem Video auftauchst, immer ganz kurz mal noch was zu deinem Beruf sagst, dann heißt es immer, ja, ich mache da halt so Marktforschung bei BigPoint, das wird immer in so einem Nebensatz abgefrühstückt und keiner fragt dann groß nach, was das eigentlich ist. Und ich habe mir jetzt für die heutige Folge mal zur Aufgabe gemacht, mal nachzufragen, was das eigentlich ist. Nämlich, vielleicht Christian, magst du mal anfangen, was macht man denn als Lead Market Research Analyst bei BigPoint? Mhm.
Okay, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Wenn man allgemein von Marktforschern spricht, dann haben die meisten Leute so die Vorstellung von jemandem, der in der Fußgängerzone steht mit so einem Klemmbrett und den Leuten Fragebögen vorlegt und dann Häkchen macht oder sie irgendwelche Skalen ausfüllen lässt und hinterher vermisst man dann so die Meinung der Menschen. Und das ist im Kleinen auch ein Teil von der Arbeit, die wir bei BigPoint machen in meinem Team. Da gehört Marktforschung in diesem Sinne, wo man User befragt oder Publikum befragt letztendlich, Kunden ist vielleicht der beste Begriff, gehört da auch mit dazu. Nicht unbedingt auf der Straße, wir laden sie dann zu uns ein ins Gebäude, wir setzen sie vor unsere Produkte oder vor Ausschnitten daraus, zeigen ihnen irgendwelche Artworks, Konzepte, Entwürfe etc. und schauen, wie sie darauf reagieren, beziehungsweise schauen, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen können. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil von dieser Kundenforschung sozusagen ist, dass man Fragebögen entwirft, die man dann versendet. Also Online-Umfragen sind das in der Regel. Da bekommt man dann größere Mengen von quantifizierbaren Daten rein. Und die dritte Säule, die wir bearbeiten im Team, ist dann der Market Research, also die Marktforschung in dem speziellen Sinne, dass wir die Leute angucken und die Marktteilnehmer angucken, die nicht unsere Kunden sind, noch nicht, sondern hoffentlich werden sie es noch, sondern die in den Märkten da draußen sind, also die Spieler allgemein oder Konkurrenzfirmen, Konkurrenzprodukte und so weiter. Das ist also eher die Vogelsichtperspektive dann.
Michael, bei dir kam jetzt im Vorgespräch schon raus, dass du ein offenbar weiteres Einsatzfeld hast an Christian. Welche Aufgaben kommen denn jetzt, wenn du jetzt gerade zugehört hast, was Christian gesagt hat, da noch zusätzlich mit dazu?
Mhm. Wir unterteilen das eigentlich so in drei Säulen, die wir in der Analyse bei InnoGames haben. Das ist einmal ein Games- und Marketing-Analytics-Team, ein Data-Mining-Team und dann auch das Market-Research-Team, was Christian eben erwähnt hat. Und das Ganze hangelt sich so ein bisschen entlang der Frage, was passiert eigentlich wie und warum? Also wir wollen erstmal das Was klären. Was passiert in so einem Spiel? Das macht der Games-Analyst. Also der guckt dann auf schon sehr stark kondensierte Zahlen. Wir nennen das KPIs, Key Performance Indicators. Sowas zum Beispiel wie DAO. DAO ist eine klassische KPI für Gaming. Man weiß, wie viele Leute haben gestern eigentlich das Spiel gespielt. Der Games-Analyst geht dann auch noch ein bisschen weiter, guckt sich auch an, okay, wie hat sich ein bestimmtes...
Ist der DAO nicht der dümmste anzunehmende User?
In deinem Fall ja.
Okay. Nee, wir gehen da erstmal vom Daily Active User aus, aber ach so, ja, okay. Also eine andere Bedeutung gibt's auch.
Ja, weil bei mir ist es nämlich beruflich so, ich meine, ich arbeite ja auch in einer Softwarefirma und da geht man halt vom DAO aus, dass man sagt, okay, der dümmste anzunehmende User muss auch dieses Produkt verstehen können. Das heißt, du musst die Buttons alle müssen mit einem Wort und es muss alles von der Userführung so sein, dass es wirklich auch der, ja, wie gesagt, der sprichwörtlich dümmste User schafft. Aber ich möchte jetzt aber natürlich nicht die Kunden von InnoGames
beleidigen. Die sind extrem schlau, alle. Also von
Das erste, was man, wenn man in diesen Feld reinkommt, lernen muss, sind diese ganzen Abkürzungen. Ich hatte, Michael war lange Zeit mein Chef, muss ich dazu sagen. Und auch das Vorstellungsgespräch hatte ich mit ihm.
Oha.
Und in diesem Gespräch fiel dann ganz, ganz, ganz selbstverständlich von seiner Seite und von Seite der Steffi, die damals noch die Chefin war von der Analyse bei BigPoint, dieses Wörtchen KPI. Und ich habe das ganze Vorstellungsgespräch hindurch gerätselt, was das bedeutet. Ich hatte das vorher noch nie gehört. Und ihr benutzt es natürlich mit großer Selbstverständlichkeit, weil es das der zentrale Begriff ist in der Analyse. Das steht für Key Performance Indicator und sagt letztendlich die Messzahlen, die man benutzt, um zu entscheiden, ob irgendetwas gut läuft oder schlecht läuft.
Also eigentlich Kennzahl. Kann man einfach sagen, Kennzahl. Es ist einfach nur Kennzahl, eine Kennzahl. Genau. Ja. Aber man kommt sehr schnell rein. Ja, das weiß ich auch noch. Also auch in meinem Vorstellungsgespräch damals, ich kam ja auch direkt von der Uni zu BigPoint und habe irgendwie gedacht, was wollen die von mir? Die fragten mich einen Haufen Abkürzungen, woher soll ich die kennen und so. Und dann 2 Jahre später bei Christian habe ich genau dasselbe gemacht, offensichtlich.
Hast du, ja.
Das tut mir leid. Aber so ein bisschen, glaube ich, der Bundeswehr-Effekt. Da kommt man auch am Anfang hin und wird nur mit so Abkürzungen mit und ja, der Stufz und was weiß ich was. Und man ist völlig überfordert und nach einem halben Jahr, spätestens nachdem man seinen Grundwehrdienst absolviert hat, dann redet man auf einmal selber so und benutzt auch diese ganzen Abkürzungen. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn man sich bei euch mal wirklich in so ein Meeting mit reinsetzen würde, wenn man das dürfte als Externer, dann würde man da wahrscheinlich auch erstmal nur Bahnhof verstehen, weil ihr natürlich auch einfach von diesen Zahlen, vor diesen Abkürzungen dann irgendwie voraussetzt, dass man die können muss. Und gut, ob das vielleicht im Vorstellungsgespräch, dann ist es so eine Mischung aus, okay, wir testen mal, wie weit kennt sich schon jemand aus mit dem Feld und im anderen Feld auch so, okay, wie schnell kann er sich an so eine neue Herausforderung irgendwie rantasten. Aber es hat ja geklappt bei dir, Christian, ne? Oder?
Ja, man lernt das wirklich sehr schnell. Ja, und das ist in jeder Bereich, in dem man arbeitet, hat seinen Fachjargon. Ich nehme an, wenn man jetzt irgendwo in die Programmierung geht, in die Entwicklung, das sind dann halt andere Abkürzungen für irgendwelche Tools oder Systeme. Und bei uns sind es hauptsächlich die Abkürzungen für die Kennzahlen.
Genau, ich habe schon mit KPIs und DAOs komplett losgelegt. Ich versuche es mal mit dem Fachvokabular runterzufahren. Aber wir waren beim Games-Analysten-Team sozusagen, die sich genau mit diesem Fachvokabular rumschlagen und dann aber auch in beratender Funktion unterwegs sind für den Produktmanager. Also der Produktmanager ist der bei uns so ein Live-Game betreut, zum Beispiel Forge of Empires, und ihm dann eben sagt, hier, das sind deine Zahlen. Und wenn der jetzt zum Beispiel nicht weiß, was ein DAO ist, was ein DAO ist, weiß er, aber vielleicht haben wir noch andere lustige Abkürzungen, die er gar nicht versteht, ihm dann diese Zahlen auch erklären kann, sagen, auf was er aufpassen muss, was vielleicht irgendwie eine kritische Entwicklung ist, wo vielleicht User unzufrieden sein könnten, wo sich irgendwas entwickelt, auf das man Acht geben muss. Und der macht das, wie schon gesagt, auf sehr aggregierten Zahlen, sehr allgemein, also eben sowas genau, wie viele User haben gestern gespielt, wie hat sich ein Event ausgewirkt. Und wenn wir dann weiter ins Detail gehen wollen, haben wir das Data Mining Team. Die können dann tatsächlich direkt auf User-Ebene runtergehen und sich dann tatsächlich das Spielverhalten sehr genau von den Usern angucken. Also wenn jetzt zum Beispiel der Games-Analyst sagt, wir haben da irgendwie im Vergleich zu anderen Spielen, bei deinem Spiel gehen viel mehr Leute irgendwie im zweiten Monat verloren, die scheinen sich zu langweilen. Und dann würde der Games-Analyst dann noch vielleicht irgendwie das Ganze ein bisschen runterdrillen und irgendwie auf verschiedene Länder gucken, ob es jetzt ein bestimmter Ländereffekt ist oder ob es irgendwie andere bestimmte User sind. Aber wenn er da nicht weiterkommt, dann gibt er das an den Data Miner weiter und der kann sich dann wirklich angucken, okay, diese User, die da im zweiten Monat unser Spiel nicht mehr spielen wollen, was haben die denn als letztes so gemacht? Bei uns wäre zum Beispiel der klassische Fall, wir haben sehr stark PvP-basierte Spiele, dass er irgendwie angegriffen wurde und seine Stadt verloren hat, dann ist das nicht mehr so verwunderlich, dass er irgendwie unser Spiel nicht mehr spielt. Und so können sich so ein Data Miner dann weiter vortesten. Die können dann auch so mit richtig statistischen Methoden daran gehen. Also wir können dann Modelle aufsetzen, die dann vorhersagen, ob jemand das Spiel verlassen wird. Das klingt ein bisschen wie NSA, ist aber moralisch viel einwandfreier, weil wir es nur mit Spielverhalten machen und auch tatsächlich nur vorhersagen, ob jemand das Spiel nicht mehr spielen wird. Und man wird danach auch nicht verhaftet, sondern bekommt einfach nur irgendwie ein nettes Goodie im Spiel geschenkt, was einen vielleicht wieder etwas engagierter macht. Und dann, die klären praktisch diese Frage, wie passiert etwas, also wie ist das Spielverhalten? Und dann kommen wir tatsächlich in den Bereich, den Christian auch sehr gut bearbeitet, nämlich trotz all dieser Daten, die wir da sammeln, also wir haben tatsächlich um die 400 Millionen Events, die wir von unseren Usern täglich mitnehmen, was das Spielverhalten so anbelangt, trotzdem können wir nie sagen, warum machen sie eigentlich irgendwas? Dazu muss ich immer noch den User befragen. Und das ist dann genau der Part, den Christian eben erzählt hat, den wir auch haben, wo wir dann Online-Surveys durchführen und die User fragen, was gefällt dir eigentlich an dem Spiel oder auch mal, wie bewertest du eigentlich unseren Support, was können wir besser machen, wie gefallen dir die Events, müssen die abwechslungsreicher werden, müssen wir was anderes machen, Oder dann der andere Part, dass wir sie, wenn wir jetzt ein neues Spiel haben, direkt zu uns einladen und eben User-Tests durchführen, dass die mal das Tutorial spielen und wir dann gucken, wo bleiben die hängen, was verstehen die nicht. Das sind dann diese Geschichten. Und dann, wenn man das alles perfekt durchführt und so toll im Kreislauf funktioniert das jetzt nicht immer, aber dann hat man so ein Komplettbild von den Usern und kann sie eben von allen Ecken und Enden betreuen.
Mhm. Michael hat das gerade sehr schön beschrieben mit den ganzen mit W-Fragen. Wer macht was? Warum? Wann? Letztendlich geht es darum, dass die Aufgabe von all diesen Beteiligten an diesem Prozess, den User zu verstehen. Das ist so die Grundfrage, also den Kunden zu verstehen oder besser kennenzulernen. Und bei uns heißt die Abteilung Business Intelligence. Unsere Kollegen, die sind das jetzt, wir haben neben meinem Team noch weitere Teams in dieser Abteilung, die machen das, was Michael gerade beschrieben hat, also auch Data Mining, Games Analyse und so weiter. Und ich sage mal, der Hauptunterschied zwischen diesen Teams und meinem Team ist, dass denen die Daten zugeliefert werden. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Und ich sage, die fallen denen in den Schoß, weil eigentlich müssen die auch erstmal definiert werden. Also was der User tut, das Verhalten in einem Spiel zum Beispiel zu messen, ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil du erstmal definieren musst, was du überhaupt beobachtest und was nicht. Die Benutzer von einem Spiel machen im Treffen wahnsinnig viele Entscheidungen im Zuge einer einzelnen Spielsitzung. Und überhaupt zu definieren, was gucken wir uns an und was nicht, ist schon mal entscheidend. Oder auch sowas wie den Begriff, den Daily Active User, den wir vorhin schon hatten. Also da steckt ja dieser Active User drin, der aktive Benutzer. Wie definiert man das eigentlich? Also ab wann zählt man eigentlich jemanden als aktiv? Und das mag trivial klingen, aber praktisch jede Firma da draußen hat ihre eigene Definition, ab wann jemand eigentlich gewertet wird als ein aktiver Spieler und vor allen Dingen auch, wann er denn nicht mehr als aktiver Spieler gilt, was fast die schwierige Definition ist. Und wie gesagt, die Daten für die Games-Analyse und für das Data-Mining kommen dann, wenn man sie erstmal definiert hat, mehr oder weniger automatisch. Die werden halt von diesen Big-Data-Systemen gesammelt und dann in riesige Datenbanken geschrieben. Und dann ist die Aufgabe eher zu gucken, wie finden wir da eigentlich einen Blick darauf, was machen wir jetzt mit diesen Daten? Und in diesem auf der Warum-Seite, also in den Marktanalyse-Teams oder Kundenanalyse-Teams, da müssen wir uns unsere Daten selber sammeln. Also indem wir an die Kunden herantreten, indem wir die Fragebögen kreieren, indem wir sie einladen, in Frage stellen oder auch indem wir die in die Märkte rausgehen und gucken, wie finden wir da eigentlich Zahlen. Deswegen stöhne ich immer gerne und seufze, weil wir den viel schwierigeren Job haben als die Kollegen, die da nur vor ihrem Monitor sitzen und müssen nur warten, bis alles zu ihnen kommt.
Es ist nicht ganz so einfach, aber Christian hat das ja erwähnt.
Ist denn die Aufgabe dieses ganzen Themenkomplexes, den ich jetzt beschrieben habe, geht's da eher um die Optimierung bestehender Spiele oder hat das eigentlich eher den Hintergrund, dass man eben vorausblickt und sagt, naja gut, wir lernen aus den Produkten, die wir haben, damit wir zukünftige Produkte besser machen können? Michael.
Der Fokus ist ganz klar, tatsächlich die Live-Produkte immer weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist ja das Schöne an Online-Games. Ich habe meinen Kunden eben tatsächlich live immer da, kann ihn immer beobachten. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe sozusagen, also wenn ich von Anfang an irgendwie das Balancing meines Games, also wie schwer es ist, wie ich in den nächsten Level komme oder so, vielleicht nicht so optimal gestaltet habe, dann ist das jetzt nicht wie beim Box-Game, es steht im Regal und alle finden es doof. Sondern ich kann es nach und nach optimieren und mir wirklich Daten angucken und schauen, okay, in dem Level verweilen die zu lange oder da brechen zu viele ab, das scheint zu hart zu sein, ich kann ein bisschen nacharbeiten und es geht dann wirklich darum, so ein Live-Game nach und nach immer wieder nachzubessern. Die sind auch nie fertig. Von diesem Gedanken muss man sich frei machen, sondern man hat eben alle 2 Wochen ungefähr bei uns zum Beispiel ein Update und dann kommt wieder irgendwas Neues rein und man arbeitet wieder daran, bietet wieder ein bisschen mehr Content. Man muss sich auch überlegen, dass unsere Spieler, ich glaube, so ein klassisches Box-Game spielt man heute vielleicht 40 Stunden oder so. Bei uns sind tatsächlich die Leute mehr als ein Jahr im Schnitt dabei, die so ein Spiel spielen. Das heißt, dem muss man auch immer mal wieder was Neues bieten und dementsprechend gibt es auch mal wieder neue Daten und neue Muster, die man analysieren kann. Im Market Research Bereich jetzt im Speziellen geht es schon eher mal um die neuen Produkte. Das setzt ein bisschen früher ein. Also wenn wir da jetzt irgendwie abfragen, was ist eigentlich ein spannendes Genre für dich und so, das sind dann natürlich Daten, die vor allen Dingen in die Produktion neuer Spiele gehen. Und auch gerade was so UX-Tests angeht, machen wir verstärkt natürlich auch für neue Produkte, wo wir vielleicht bisher erst eine ganz grobe Version von dem Spiel stehen haben, aber schon mal sehen wollen, funktioniert das für die User? Verstehen sie die einzelnen Spielflows, die wir da entworfen haben? Und ist das überhaupt ein spannendes Spiel? Also sollten wir da überhaupt weitermachen? Weil zu dem Zeitpunkt kann ich ja praktisch noch massiv Zeit und Kosten einsparen, wenn ich frühzeitig eben auch erkenne, dass ich da auf einem völlig falschen Weg unterwegs bin.
Dass solche Online-Spiele gerade weil die so eine lange Lebensdauer haben, sind unglaublich komplexe Produkte. Wenn man jetzt sowas nimmt, wie zum Beispiel das Tribal Wars von InnoGames, das jetzt 10 Jahre alt ist, Michael, glaube ich, oder?
Korrigier mich. 11 inzwischen, ja.
11 inzwischen.
Schon
und immer noch läuft und immer noch sehr erfolgreich läuft, auch wenn ihr jetzt den Nachfolger vor kurzem rausgebracht habt. Aber das heißt nicht, dass deswegen der Vorgänger obsolet würde. Ich nehme an, der wird noch bis in alle Ewigkeit weiterlaufen. Aber
wir sind immer erstaunt darüber, ja. Also wir haben da eine Userbasis, die wird dieses Spiel, glaube ich, auch noch in 30 Jahren spielen.
Das Ding ist, in so einem Spiel, das so lange läuft, das ist ja auch heute nicht mehr das gleiche Spiel wie damals. Das hat sich innerhalb der Zeit verändert. Und vor allen Dingen ist die Population in so einem Spiel auch sehr heterogen. Das, jemand, der da seit Jahren dabei ist, ist eine andere Art von User als jemand, der da neu reinkommt. Hat andere Anforderungen, andere Erwartungshaltungen. Jemand, der in Deutschland das Spiel spielt, hat möglicherweise andere Erwartungen als jemand, der es in Asien spielt oder in Südamerika. Denn das sind ja globale Produkte. Die sind die meisten von diesen großen, erfolgreichen Online-Spielen liegen in 20, 30 Sprachen vor und werden um die ganze Welt herum gespielt. Das heißt, es verändert sich ständig, diese Anforderungen des Publikums, und innerhalb des Spiels ist das Publikum auch sehr unterschiedlich. Das macht es sehr komplex, das zu vermessen. Und die Leute besser zu verstehen, heißt, sie besser halten zu können. Und es heißt aber gleichzeitig auch, wenn du deine Nutzer kennst, dass es leichter ist, neue Leute an das Spiel heranzuführen. Denn dieser Prozess ist nie vorbei. Auch ein ewig laufendes Spiel oder ein lange laufendes Spiel muss ständig mit neuen Leuten befüllt werden, oder sollte ständig mit neuen Leuten befüllt werden, damit es auch frisch und jung bleibt. Und heutzutage haben wir diesen Trend, dass in immer größer werdenden Märkten mit immer mehr Mitbewerbern, dass die Kundenakquise immer teurer wird. Ja, es wird schwieriger, Leute in die Spiele reinzubringen. Und dementsprechend steigt natürlich der Wert des einzelnen Kunden, insbesondere der schon in deinem Spiel drin ist.
Weil der dann, also erklär das bitte nochmal, warum der Wert des Kunden
steigt. Ja, gerne. Also zum einen ist, wenn du einen Kunden halten kannst, dann heißt es, dass du möglicherweise weniger neue reinbringen musst, um den gleichen Ertrag in deinem Spiel zu halten. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, wenn es teurer wird, neue Leute in dein Spiel reinzubringen, und du kannst genauer Zielgruppen anvisieren, du kannst genauer entscheiden, okay, diese Leute, es ist relativ wahrscheinlich, dass ihnen das Spiel gefallen wird, dann schlägt sich es natürlich auch nieder, dass du weniger ausgeben musst für die Rekrutierung von neuen Leuten.
Ah, okay, ja, jetzt verstehe. Also du musst eben nicht Marketing nach der Gießkanne machen und einfach mal hoffen, dass ein paar dran hängen bleiben in deinem riesigen Sieb oder deinem Treibnetz, was du durch den Markt ziehst, sondern du kannst halt sehr genau sagen, okay, folgende Gruppe wird sich wahrscheinlich für dieses Spiel interessieren, und dann auch zielgerechteres Marketing betreiben. Und wenn es nur, keine Ahnung, die Verbindung zwischen Fußball oder irgendwie so ist, dass man halt sagt, gut, man versucht eben über die Kunden oder User einer gewissen Sportseite die Leute reinzubekommen oder sowas. Das sind doch dann auch so Methoden, die dann im Endeffekt, weil man durch die Marktforschung vorher weiß, dass dieses Spiel jetzt besonders beliebt ist bei Leuten, die sich auch für Fußball interessieren, sei es, weil das Spiel eben auch Fußball als Thema hat, dann bleiben die da hängen, und dann kann man zielgerechter die Leute anwerben. Habe ich das jetzt in meiner naiven Form des Verständnisses eures komplexen Berufes irgendwie angemessen erklärt, Michael?
Das war richtig.
Okay,
das.
Ja. voll auf zustimmen.
Okay, perfekt. Alles richtig gemacht als Moderator. Zumindest das Suggerieren von Wissen ist ja immer wichtig, dass man zumindest so tut, als hätte man es verstanden. Christian, du hast jetzt schon gesagt, es zählt auch durchaus der Blick mal auf die Konkurrenz dazu. Also sprich, da habt ihr dann ja gar nicht die Möglichkeiten, dass ihr wirklich eben Data Mining machen könnt, weil die natürlich nicht bereitwillig euch die ganzen Daten rausgeben. Wie schaut denn dann, wie analysiert man so ein Konkurrenzprodukt denn dann, wenn man dann nicht diese klassischen Datenerhebungsmethoden hat, wie man sie für die eigenen Spiele hat?
Das ist eine weniger exakte Wissenschaft. Sag ich mal salopp, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Je nachdem, in welcher Größenordnung die Spiele solche Forschung betreiben, gibt es da zum Teil auch spezialisierte Teams. Zum Beispiel kann man sich einzelne Konkurrenzprodukte angucken und die du kannst Leute dran setzen, die das Spiel auseinandernehmen letztendlich. Also die es analysieren, die gucken, wie funktionieren die Systeme in diesem Spiel, was für Mechanismen sind da drin, wie monetarisiert das Spiel, was für Loops haben die in dem Spiel und so weiter, und was können wir daraus lernen. Das sind so Best-Practice-Ansätze im Prinzip. Du schaust die Spiele an, von denen du weißt, die funktionieren gut, und guckst, was du daraus lernen kannst, wenn du sie auf eine funktionale Ebene runterbrichst. Das ist die eine Möglichkeit, Konkurrenten anzugucken. Die andere ist, dir Zahlen einzukaufen. Es gibt natürlich wie in jedem großen Markt, Marktforschungsunternehmen, die spezialisiert darauf sind, Zahlen zu erheben, die marktübergreifend sind. Das ist insbesondere im Bereich der Mobilspiele etwas leichter, weil du da keinen so zersplitterten Markt hast wie bei Online- oder PC-Spielen generell, sondern du hast da letztendlich Monopolisten durch Google Play und durch den Apple App Store. Und die geben eine gewisse Art von verlässliche Daten raus, zum Beispiel Rankings. Also beide Stores veröffentlichen Rankings, die auch je nach Store in bestimmten Intervallen, ich glaube, zum Teil stündlich aktualisiert werden. Ja, und jetzt gibt es Firmen, die legen dann da, die sammeln stichprobenartig Daten von Apps, was die so an Downloads und Umsatz haben. Dann bauen sie auf der Basis mathematische Modelle, die legen sie über die Rankings und erheben dann dadurch Schätzungen, was wohl das Spiel auf Platz 1 gerade so für Umsatz macht und so weiter. Und diese Daten kann man dann für sehr, sehr teures Geld einkaufen. Damit kann man arbeiten, wenn man die Konkurrenzsituation in bestimmten Bereichen begreifen möchte. Oder man arbeitet mit öffentlich verfügbaren Daten, gerade bei börsennotierten Unternehmen, die sind ja auch verpflichtet, zwar nicht detaillierte, aber doch zumindest so grobe Zahlen zu veröffentlichen. Ja, und dann ist es so ein bisschen ein Interpolieren auf Basis von den verfügbaren Informationen.
Michael, macht ihr das auch, dass ihr euch Konkurrenzprodukte anschaust? Oder vielleicht nicht du persönlich, aber Leute aus deinem Team?
Ja, ist in der Tat auch fester Bestandteil von Market Research. Das ist so ein bisschen auch Marktevaluierung, also auch so ein bisschen erfassen, wo wird der Markt sich hinbewegen, wie sollte unser nächstes Produkt aussehen, was ist ein interessantes Genre, aber dann auch schon mal sehr konkret, das ist eine sehr beliebte Managementfrage teilweise, können wir nicht mal irgendwie rausfinden, in welcher Region eigentlich Konkurrent XY sich befindet. Und das ist dann meistens, wie Christian sagt, harte Desktop-Arbeit, das heißt erstmal tatsächlich ganz plump ganz viel googeln und so. Hat da vielleicht mal jemand was drüber gesagt? Gibt es da eine grobe Einschätzung? Gibt es irgendwelche Zahlen, die mal veröffentlicht haben? Und im App-Bereich ist es tatsächlich inzwischen etwas einfacher geworden, dadurch, dass da die Rankings existieren. Weiß man schon mal ganz genau irgendwie, okay, diese App ist entweder besser oder schlechter als ich in der Monetarisierung. Und dann gibt es die von Christian erwähnten Anbieter, die dann eben da so einen Algorithmus drauflegen und einem dann sagen können, was das ungefähr auch in Downloadzahlen und in Umsatzzahlen bedeutet. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Geschäftsmodell, weil um praktisch diese Daten sehen zu können, muss man seine eigenen Revenue-Daten übermitteln an den Anbieter. Damit kann er dann diese Modelle kalkulieren und hinterher verkauft er sie dann sehr teuer an einen wieder zurück. Trotzdem, genial, irgendjemand muss das
super
machen.
Super Geschäftsmodell, ja.
Ich wünschte, ich hätte die Idee gehabt, aber genau, da beißen wir in den sauren Apfel und machen das eben auch, weil es doch relativ, ich meine, im Grunde genommen hilft es einem eigentlich gar nicht so viel. Also wenn ich jetzt weiß, was Bigpoint mit Dark Orbit macht oder so, das macht unser Tribal Wars kein Stück besser. Ist es eigentlich mehr so ein Nice-to-Know, aber dieses Nice-to-Know hat eben doch so einen hohen Status, dass da ein bisschen Zeit rein investiert wird. Und vielleicht der interessantere Part ist tatsächlich dann, was Christian ja auch schon gesagt hat, in die spezifischen Spielmechaniken reinzugehen und vielleicht eher zu gucken, was ist denn ein gutes Element, was funktioniert da oder was macht insgesamt der Markt für Strategiespiele, was sind da neue Trends, auf die ich mich einstellen sollte. Für uns ist zum Beispiel wichtig zu wissen, was muss eigentlich eine Strategie-App in 2016 für Features haben, damit das wirklich auch noch State of the Art ist, weil wir fangen ja jetzt an, diese Spiele zu entwickeln. Und wenn wir da einfach alles genau dasselbe machen wie bei unserem letzten Spiel, dann wird das sicherlich auf dem Markt nicht mehr bestehen können. Also müssen wir das schon ein bisschen antizipieren können. Und das ist dann eigentlich der spannendere Part, also da so ein bisschen die Trends abzufassen oder dann eben auch tatsächlich mal User zu fragen. Und dann fragen wir auch gar nicht mehr unsere eigenen User, sondern nehmen auch mal ein Panel, was eben auch zum Beispiel den deutschen oder den amerikanischen Markt abdeckt und stellen da auch mal verschiedene Ideen vor und lassen uns dann sagen, okay, das gefällt mir besser oder das ist schlechter.
Manchmal ist es auch einfach eine Frage der Selbstverortung. Angenommen, mein Browserspiel X macht 1 Million Euro Umsatz im Monat. Ist das jetzt eigentlich gut? Ist das viel im Konkurrenzvergleich oder nicht? Und das mag eine ganz triviale Frage sein, aber die einfachsten Fragen sind in der Marktforschung in der Regel die, die am schwierigsten zu beantworten sind. Eine der ersten Fragen, die an mich herangetragen wurde, als ich damals als Marktforscher bei Bigpoint angefangen habe, war die sehr simple Frage, na, wenn wir jetzt mal in der Top 10 der Browserhersteller in Europa, auf welchem Platz ist denn da Bigpoint? Oder für Browserspiele, ne? Wenn wir die Top 10 der Browserspiele in Europa nehmen, wo an welchem Platz sind da unsere Spiele? Sind wir da dabei? Und das ist eine Frage, die kann ich bis heute nicht beantworten. Es liegt einfach daran, dass es dafür keine verlässlichen Daten gibt. Oder also es gibt annäherungsweise, kann man sich auf verschiedene Wege dann versuchen, ja, man kann angucken, es gibt werden Daten erhoben über Webseitenbesuche zum Beispiel, Comscore bietet sowas an, dann kannst du gucken, na, wie viele Leute gehen denn auf die Webseite eines Browserspiels. Das ist aber nicht unbedingt identisch mit denen, die das dann auch spielen, und das ist sehr schwer zu unterscheiden zwischen wiederkehrenden Usern und welchen, die da neu oder nur einmal drauf sind. Gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man solche Dinge annähern kann, aber de facto gibt es einfach niemanden, der mit Gewissheit sagen könnte, in so einem heterogenen und Bereich wie bei den Browserspielen oder den Online-Spielen, wie da ein Top-10-Ranking ausschaut oder an welcher Stelle welches Spiel ist.
Als kleiner Exkurs, was mich doch durchaus sehr überrascht hat, dass ihr beide so hohe Stücke auf die Charts von Apple oder Google haltet, weil ich kann das jetzt ja nur für die Podcasts irgendwie immer mal anschauen, und da sind die Podcast-Charts ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, weil die einfach, also völlig unzuverlässig und auch völlig offensichtlich unglaubwürdig, weil da teilweise Podcasts, die seit 3 Jahren keine neue Folge veröffentlicht haben, immer noch in den Top 10 sind oder sowas. Und da man eigentlich, das ist mir immer ganz nett, da drauf zu werfen, aber da würde, glaube ich, keiner tatsächlich irgendwie einen Schilling draufsetzen, dass das irgendwie echte verlässliche Charts sind. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass das offenbar entweder im App Store, also im App Store Bereich im Vergleich zu den Podcasts dann doch irgendwie anders ist, aber oder es ist da genauso chaotisch und ihr verkauft für teures Geld dann eben doch nur irgendwie komische Luftnummern ein. Aber da möchte ich jetzt an Firma gar nichts unterstellen.
Wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, es ist da ähnlich intransparent, wobei da im Gegensatz zum Podcast-Bereich dann ja noch eine zweite Dimension reinkommt, nämlich die Verkäufer. Also da ist ja tatsächlich Umsatz dran geknüpft. Also es gibt mehrere Charts ja auch in diesem Bereich. Aber tatsächlich, man ist denen ein bisschen ausgeliefert, diesen Systemen. Wir klammern uns da schon in gewisser Weise an Strohhalme, weil man halt dankbar ist für alles, was man bekommt an Informationen. Und in gewisser Weise, das hat Michael ja vorhin auch schon angedeutet, manchmal ist es gar nicht so relevant, absolute Informationen zu haben und zu wissen auf den Centbetrag genau zum Beispiel, was ein Konkurrent macht, sondern was ich persönlich viel relevanter finde, interessanter finde auch, sind Proportionen. Also zu gucken, wie sind denn Verhältnismäßigkeiten, in welcher Rangfolge stehen Dinge generell, oder auch wie sind Abstände zwischen Mitbewerbern.
So geht's ja uns auch. Wir gucken nur, Hauptsache Stay Forever ist hinter uns, alles andere ist uns egal. Da geht's uns ja nur um die Relation.
Vielleicht eher traurig für uns. Aber ein Beispiel kurz zu sagen, Facebook zum Beispiel. Auch Facebook gibt Rankings raus auf Basis von Monthly Active User, MAU. Da kann man dann sehen, also welche Spiele oder welche Apps generell auf Facebook von den meisten Leuten benutzt werden. Und die haben 2012 zum Beispiel mal eben ihre Berechnungsgrundlage geändert. Und von einem Monat auf den anderen hatte Cityville, was damals das führende Spiel war, die hatten vorher 100 Millionen MAU. Und am nächsten Tag waren es nur noch 60. Also ein riesiger Unterschied, nur weil die ihre Berechnung geändert haben, ohne dass genau nachvollziehbar wäre, wie das zustande kam, wie sich das vorher nachher unterscheidet. Du musst es dann halt einfach schlucken.
Das ist auch in der Branche ein großes Mysterium, wenn wir jetzt wieder zu den App Stores zurückkehren, was nun eigentlich Grundlage dieses Rankings ist. Wir wissen aber gleichzeitig, dass es tatsächlich sehr wichtig ist. Also wer hoch in diesen Download-Rankings ist, der nimmt auch einen sehr starken organischen Effekt mit. Also das merkt man dann schon. Stimmt. Und das beginnt gar nicht erst irgendwie bei der Top 10, wo es dann, glaube ich, nochmal eine stark ansteigende Kurve ist, sondern es geht tatsächlich schon ab Top 50 los, was man sich so gar nicht vorstellen kann, wo man dann tatsächlich sieht, dass viele User ihre Auswahl halt auch über den Store treffen und gucken, okay, was spielen denn da andere häufig? Und sie werden ja auch ein bisschen durch das Design dieser Stores eigentlich dazu gebracht, genau auf diese Hit-Cases zu setzen sozusagen. Und deswegen ist das für die Branche schon sehr relevant irgendwie, weil jeder möchte eigentlich irgendwie da oben stehen. Und man möchte natürlich so ein bisschen kalkulieren können, was brauche ich eigentlich, um da oben zu stehen. Und gleichzeitig gibt es eigentlich nur Legenden und Gerüchte. Also klar spielt die Anzahl der Downloads oder die Anzahl der Revenues eine große Rolle. Und alles darüber hinaus, was Apple da noch einberechnet, weiß aber niemand so richtig. Und in welchem Abstand das berechnet wird. Und ob es noch relevant ist, welche Qualität die User haben, und dann, ob die sich nochmal einloggen müssen, damit das wichtig ist und so. Und das ist eigentlich ganz lustig, das zu sehen, weil es ist irgendwie ein großes Bohai darum, was man jetzt eigentlich machen muss, um da oben stehen zu können.
Mhm.
Und dann werden ganz simple Dinge auch wieder relevant, wie zum Beispiel überhaupt die Tatsache, dass Rangwechsel stattfinden, denn gerade in den bei den Grossing-Charts, also bei den Umsatzcharts, wenn wir jetzt mal iOS nehmen, also die Apple-Seite, da ist die Top 10 insbesondere sehr festgefügt. Da stehen das Clash of Clans und Candy Crush und Game of War Fire Age und die stehen da seit zum Teil 2 bis 3 Jahren und bewegen sich nicht. Und wenn da es mal ein Spiel schafft, in diese Top 10 überhaupt reinzukommen, ist allein diese Beobachtung schon bemerkenswert. Und je mehr kontextuelle Informationen man darüber hat, also zum Beispiel Schätzungen, was denn da jetzt an Umsatz damit verknüpft sein könnte, dass man da oben reinkommt, diese Top 10, desto mehr kann man auch daraus lernen. Also das sind sehr einfache, grobe Daten sozusagen, sind da schon wertvoll.
Eine so eine Kennzahl, die man jetzt irgendwie für den Laien, ich weiß gar nicht, ob die jetzt für euch so wichtig ist, aber für den Laien ist die ja immer natürlich sehr interessant, dieses bei Free-to-Play-Spielen und ihr seid jetzt ja alle im Free-to-Play-Segment unterwegs mit euren Unternehmen. Wie viel Prozent der User zahlen denn wirklich? Und das ist so eine Zahl, habe ich selber festgestellt, da beißen sich die meisten Vertreter von Free-to-Play-Firmen lieber die Zunge ab, als da irgendwie nur mal einen Anhaltspunkt zu nennen. Warum wird denn da so eine große Geheimniskrämerei drum gemacht? Also ich vergleiche das jetzt mal völlig naiv mit irgendwie dem klassischen Boxgeschäft, wo ja wirklich von der GfK Zahlen erhoben werden, wie viel Produkte da verkauft werden. Und der Bio-Verleih danach irgendwie, ich glaube, vierteljährlich oder halbjährlich gibt's dann irgendwie die so ein Bio-Award, wo dann irgendwie, ja, wenn ein Spiel über 50.000 verkauft hat, dann kriegst du irgendwie den Gold-Award und so. Also da weiß man relativ genau, wie viel Stückzahlen wo abgesetzt worden sind. Und warum ist das im Free-to-Play-Segment, Christian, so eine krass geheimniskrämerische Aktion? Warum sagt man denn nicht einfach mal, ja, bei unser Produkt zahlen halt 5% der User zahlen. Und das ist okay so, weil so haben wir kalkuliert, haben wir kein Problem mit, können wir öffentlich nennen. Ohne dass ich dir jetzt die 5% in den Mund legen möchte als Zahl bei Bigpoint.
Nee, Daniel, das hat auch damit zu tun, dass es so einfach gar nicht zu beantworten ist, die Frage. Das Boxed-Geschäft ist super simpel. Das ist total simpel im Vergleich zu Online-Spielen. Da hast du einen Sale, einmal, zu einem festgelegten Preis und fertig. Und wie ich vorhin schon sagte, die Spiele, die in denen Michael und ich, mit denen Michael und ich arbeiten, die haben eine sehr lange Lebensdauer. Und die Frage, wann zahlt ein User zum Beispiel, hängt auch davon ab, wo er im Spiel ist. Also schaust du jetzt die Leute an, die einen Tag im Spiel sind und berechnest da die Anzahl der Pay-User. Oder guckst du die an, die ein Jahr im Spiel sind. Da ist die Quote der Leute, die mindestens einmal bezahlt haben, sehr viel höher. Wie setzt du eigentlich die Bezahlquote an? Reicht es, wenn der User einmal bezahlt hat und ist aber vielleicht 5 Jahre im Spiel? Ist der dann ein bezahlender User für dich? Oder setzt du die Quote anders an und sagst, okay, nein, der muss mindestens einmal im Monat bezahlen zum Beispiel, damit ich ihn als Pay-User rechne. Also die Definition davon, was ist eigentlich ein bezahlender User, unterscheidet sich von Firma zu Firma, von Definition zu Definition, von Perspektive zu Perspektive und ist auch nicht unbedingt vergleichbar, wenn Firma X jetzt, also wenn InnoGames jetzt sagen würde, na, bei uns bezahlen 15% der Leute, könnte ich sagen, na, bei uns sind es 5 oder 20 oder 30 und ich hätte recht, je nachdem, wie ich es definiere. Und mich als 15% sagen mir auch nichts. Ja, das ohne den Kontext, wie das erhoben wurde, die Zahl, ist sie für mich wertlos.
Also klassischer, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Nee, nicht unbedingt. Also wenn Michael jetzt sagen würde, 15% zum Beispiel, würde ich absolut abnehmen, dass er das mit vollem Recht erhoben hat. Du möchtest mich auf diese 15 festnageln, ja? Nein, um Gottes Willen. Ich hatte, es war jetzt nur das, was genannt wurde. Ich weiß, dass es bei euch natürlich 50 sind. Aber ich würde annehmen, dass er das mit vollem Recht sagt, diese 50. Aber es würde mir trotzdem nicht weiterhelfen, solange ich nicht weiß, auf welcher Basis er das erhoben hat.
Also Christian hat vollkommen recht, es gibt einfach keine Vergleichbarkeit, selbst wenn ich jetzt unseren exakten Durchschnittswert gerade nennen könnte oder würde, es würde einfach nichts bringen. Also Christian könnte mit dieser Zahl selbst im Benchmark nichts anfangen, weil er weiß nicht, wie viele Spieler aus Brasilien ich zum Beispiel habe. Und Spieler aus Brasilien, das ist jetzt kein großes Geheimnis, die monetarisieren vielleicht irgendwie ein Zehntel von Spielern, die ich in Westeuropa generiere. Hängt einfach mit der Kaufkraft zusammen, auch mit den technischen Gegebenheiten. Vielleicht kommen die gar nicht erst ins Spiel rein, weil da irgendwie ein Plugin nicht geladen hat oder so. Und es stecken so viele Muster dahinter. Es hängt einmal von dem spezifischen Spiel ab, es hängt von der Quelle der User ab. Also zum Beispiel ein User, den ich über Fernsehen generiert habe, ist in der Regel sehr, sehr, sehr viel wertvoller als ein User, den ich zum Beispiel über eine Google-Ad generiert habe. Und auch das hat wieder einen ganz simplen Hintergrund. Wenn der Fernsehen geguckt hat, dann habe ich überhaupt nur einen ganz geringen Prozentanteil, der überhaupt erstmal an seinen Laptop geht und dann anfängt, sich zu registrieren. Das heißt, alle, die desinteressiert sind, habe ich schon vorher verloren. Wenn ich eine Google-App habe, dann klicken da auch die Leute irgendwie drauf, die, naja, ich guck's mir mal an, registrieren sich kurz. Es kostet ja nichts. Es kostet irgendwie 12 Sekunden vielleicht, in unser Spiel reinzukommen. Dann sieht er es, das gefällt ihm nicht und er ist wieder weg. Also da stecken extrem viele Muster dahinter. Da kommt noch die Plattform dazu. Spielt er jetzt auf Browser oder auf iOS? Auch das ist kein großes Geheimnis. Auf iOS zahlen vielleicht ein paar mehr als zum Beispiel auf Android. Und das alles in Kombination, Länder, Quellen, Plattform und so weiter, das müsste man alles gleichzeitig beachten. Also selbst wenn ich 2 Spiele von InnoGames habe und die nebeneinander lege und ich habe 2 verschiedene Conversions, wie viele Leute jetzt bezahlen, kann ich nicht ad hoc sagen, okay, das ist das bessere Spiel, weil das ist der höhere Wert, sondern ich muss erst ganz langsam anfangen und gucken, okay, dann schaue ich mir aber erstmal nur Deutschland an und wie sieht es denn dann aus? Und ist das in den USA dann genauso? Und wenn ich mir nur Deutschland anschaue, dann gucke ich mir auch erstmal nur organische User an, also nur User, die nicht über Marketing gekommen sind. Und so kann ich mich erst ganz langsam dieser Geschichte annähern. Das heißt tatsächlich, wenn so Zahlen geäußert würden, es wäre einfach nur ein sehr, sehr kleiner Teil irgendwie von einem Gesamtbild, wo man, ich würde fast sagen, Tage braucht, um es zu durchschauen. Mhm. Trotzdem würde ich insgesamt sagen, kann die Branche auch noch ein bisschen transparenter eigentlich sein. Ich weiß gar nicht, absolut, warum es so ist, aber es hat sich irgendwie ein bisschen historisch entwickelt, dass im Free-to-Play-Online-Gaming irgendwie Zahlen ein großes Heiligtum sind. Also weil du, Daniel, den Bio eben angesprochen hattest, da bin ich tatsächlich auch zusammen mit dem Bio gerade ein bisschen unterwegs, ob wir nicht andere Online-Gaming-Firmen dazu kriegen, dass wir auch mal, also wir werden nicht irgendwie sowas wie Verkaufszahlen veröffentlichen, aber dass wir wenigstens so ein bisschen Transparenz in dem Markt schaffen. Aber auch da muss man sagen, es ist sehr, sehr schwierig, andere Firmen davon zu überzeugen, irgendwas in diese Richtung zu machen.
Das, da herrscht tatsächlich, da stimme ich Michael absolut zu, es herrscht eine große und unverständliche Angst davor, Zahlen zu veröffentlichen. Zum einen, wie wir schon gesagt haben, muss die Kennzahl veröffentlicht werden mit einer Erklärung, wie sie zustande kommt. Ansonsten ist sie sowieso wertlos und dann ist sie auch sehr spezifisch für das bestimmte Spiel, die bestimmte Firma, den bestimmten Fall und nicht ohne weiteres übertragbar auf andere Firmen und Fälle und dementsprechend auch gar nicht so wertvoll. Und um nochmal kurz auf die Pay-User-Quote zurückzukommen, also die Zahl der bezahlenden Kunden, die ist bei internen Betrachtungen für uns in der Firma gar nicht so eine entscheidende Kennziffer zum Beispiel. Da gibt es viel wichtigere wie den Lifetime Value, also den Wert eines einzelnen Spielers über seine Lebenszeit, die er im Spiel verbracht hat. Und das wird in der Regel aber wieder auf Basis von Kohorten angeschaut. Also bestimmte Gruppen von Spielern, die eine Gemeinsamkeit haben, in der Regel haben sie gemeinsam angefangen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sind über einen bestimmten Weg ins Spiel gekommen, zum Beispiel über Fernsehwerbung oder sowas. Und dann wird angeguckt im Verlaufe der Zeit, was haben denn die für einen durchschnittlichen Wert? Oder auch sowas wie, Michael hat das vorhin schon kurz erwähnt, die Konversionsrate, also wie viele von den Leuten, die ich mit über einen bestimmten Kanal anspreche, zum Beispiel bei einem Werbespot, wie viele kommen denn dann überhaupt auf die Webseite? Wie viele von denen, die auf die Webseite kommen, registrieren sich? Wie viele von denen, die sich registrieren, fangen auch an, das Spiel zu spielen? Und wie viele davon sind am ersten Tag noch da? Und so weiter. Ja, also dieses Funnel, dieser Trichter, wo die Leute, du schüttest oben viele rein und unten kommen wenige raus. Diese Betrachtungen sind sehr viel spannender als die Zahl der Pay-User.
Ja, aber so, wenn man den Blick der Presse einnimmt, dann würde schon mal manchmal ein kleiner Blick zumindest reichen. Selbst wenn die Zahl dann vielleicht irgendwie durchaus, sag ich mal, streitbar ist, weil man sagen kann, ja, aber wer weiß, wie die Berechnung da zugrunde gelegt haben und was da im Endeffekt reingegangen ist und wie sie dann noch getrickst haben. Aber manchmal wäre so, wenn ich mal so ganz kleines wünschen dürfte, ein bisschen Transparenz, wie ihr richtig sagt, doch mal ganz nett, um einfach mal so auch so einen Blick zu bekommen, was ist denn dieser Online-Games-Markt überhaupt? Wie viele Leute spielen denn überhaupt dann diese ganzen Spiele und so? Das ist ja durchaus auch für den Gesamtmarkt irgendwie mal und auch für die Politik interessant, dass man da eben mal irgendwie politisch aktiver werden kann.
Kann ich vollkommen verstehen, aber dann müsst ihr auch die richtigen Fragen stellen. Also das kann man durchaus auch so mitspielen. Ja, also wenn dir jemand sagt, mein Spiel hat eine Pay-User-Quote von 20%, also 20% der Leute, die unser Spiel spielen, bezahlen auch, dann sagt er dir das, entweder um dich zu beeindrucken oder um dir irgendeine Zahl zu liefern. Aber wenn das alles ist an Informationen, was du bekommst, ist es eigentlich wertlos.
Okay, aber dafür machen wir den Podcast, damit ich hier die richtigen Fragen stellen kann. Das ist ja auch der Hintergrund. Ich versuche es zumindest.
Du machst das sehr gut.
Dann macht man irgendwas falsch, wenn man gelobt wird von den Leuten, die man eigentlich die man ja, eigentlich befragen
sollte. War nicht ernst gemeint.
Okay, Gott sei Dank. eine ganz kurze Frage habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben, so während du geredet hast, Michael, weil du gesagt hast, ja, wir können da sehr genau über Computer, nicht über Computer, über Datenbanken und sehr genau feststellen, wann die Spieler abfallen, wann sie irgendwie zurückkommen und ähnliches. Ist denn dieses mit dem Deutschlandspiel, dass man wirklich als Online Online-Browser-Games oder Online-Games-Publisher wirklich sehen kann, okay, wenn Deutschland bei einer WM spielt, dann bricht alles ein und danach geht's wieder hoch. Ist das ein Mythos oder passiert das wirklich?
Nein, in der Tat. Wir konnten die WM-Spiele 1:1 in unseren Kurven nachverfolgen, bis hin zur Halbzeit. Also das Klassische, was, glaube ich, von den Wasserwerken immer kommt, wenn die Leute vom Fernseher weggehen und dann auf Toilette gehen, sehen wir ähnlich in den Aktivitätskurven. Und tatsächlich dann auch so ein Aktivitätspeak direkt nachdem das Spiel zu Ende ist. Also wo man richtig so, okay, die Leute haben sich jetzt die Zeit genommen, das Spiel zu gucken, aber jetzt schauen sie doch noch mal kurz in Tribal Wars vorbei, ob nicht jemand ihr Dorf angegriffen hat oder so. Und dann macht es noch mal so einen Peak und dann gehen sie auch ins Bett. Also das ist wirklich, also das kann man schon 1:1 tatsächlich in den Kurven sehen.
Und es scheint ja auch irgendwie von Relevanz zu sein, ob Deutschland gewonnen hat oder verloren hat. Weil wenn sie gewonnen haben, dann gehen alle zum Autokorso und zum Feiern auf die Straße oder dann trinkt man vielleicht doch noch ein Bier. Und wenn sie verloren haben, dann gehen alle gefrustet nach Hause und wollen irgendwelchen anderen Leuten eins auf die Mütze geben in Tribal Wars.
So spezifisch im Vergleich haben wir es uns jetzt gar nicht angeguckt, aber könnte ich mir durchaus vorstellen.
Nee, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo irgendein Vortrag oder sowas oder ein Blog-Eintrag irgendwie auf Gamasutra oder so, da wurde das, glaube ich, ähnlich mal so angedeutet. Und das fand ich ganz interessant, dass man wirklich mittlerweile ja durch die ganzen, weil ja sowieso alle Spiele irgendwo online auf dem Server laufen, sehr, sehr genau und wirklich Minuten genau feststellen kann, wann, wie viele Leute, was, wo, wie spielen, womit wir wieder bei diesen W-Fragen wären, die ihr am Anfang irgendwie angesprochen habt. Christian, du hast nicht im Vorgespräch, beziehungsweise bei der Organisation dieses Podcasts irgendwie gesagt, überhaupt nur sehr wenige Games-Firmen leisten sich solche Analyse- oder Analytics-Abteilungen. Warum ist das denn so?
Das muss ich noch ein bisschen genauer fassen. Also Datenanalysten leisten sich alle, also ich sage jetzt mal pauschal, alle, die tatsächlich Online-Spiele anbieten. Die klassischen Box-Leute in der Regel nicht oder nur in sehr kleinem Maße, weil da hat man auch nicht unbedingt dieses fortlaufende Spielerlebnis. Aber sobald du irgendwo Server hast, die auch wo es dann eher um dieses Games als Service geht, dann werden auch größere Datenmengen erhoben und dann lohnt es sich da, die anzugucken. Und da gibt es also diese Staffelung, so Data-Miner oder Analysten sind noch vergleichsweise häufig. Wobei die Spielebranche natürlich in Deutschland auch überschaubar ist. Allein deswegen gibt es da schon weniger Firmen, die eine Größenordnung haben, wo sowas Sinn macht, solche Teams zu haben oder überhaupt solche Leute zu haben. Und dann gibt es natürlich immer spezialisiertere Stationen. Also zum Beispiel die Marktforschung oder die Kundenforschung, die mein Team macht, ist nochmal ein bisschen spezialisierter. Da musst du schon eine andere Größenordnung haben. Also wenn du nur ein Spiel hast und nur 10 Leute für dich arbeiten, lohnt sich das nicht. Und dann noch spezialisierter wäre tatsächlich diese Games-Analyse oder Games, wie soll man das sagen, Games-Intelligence, wo du Spiele, Konkurrenzspiele auseinandernimmst. Zum Teil gibt es auch, die größeren Firmen haben auch spezialisierte Forschungsteams, die schauen sich nur fremde Märkte an. Ja, da geht es nur darum, vorzubereiten, wenn das eigene Produkt in ein neues Land zum Beispiel kommt und da Daten zu sammeln und zu gucken, dass man möglichst gut vorbereitet ist auf diese Märkte. Oder auch, es gibt innerhalb von den Analysten natürlich auch Spezialisierungen, zum Beispiel auf Marketinganalysten. Da geht es eher dann um die Zahlen, die mit Kundenakquise, mit Werbung, Marketing und so weiter zu tun haben, Webseitenanalysten, Gamesanalysten und so weiter.
Jetzt hört sich das ja alles so von euren Beschreibungen sehr, ja, sag ich mal, ja, ist alles datenbasiert, es gibt für alles Zahlen, man kann alles zumindest in einem gewissen Korridor prognostizieren, man kann sich das alles sehr genau anschauen, man hat riesige Datenberge, die man analysieren kann und trotzdem gibt's ja immer wieder irgendwelche Katastrophen, Rollercoaster Tycoon oder Dungeon Keeper oder sowas, wo man sagt, da geht es völlig in die Hose, was da irgendwie entwickelt wird. Jetzt Michael, warum passiert denn sowas? Und also ich meine, das waren jetzt natürlich extreme Beispiele, aber man hört ja auch durchaus immer wieder von den Firmen, bei denen ihr arbeitet, dass Spiele irgendwie nach der Beta-Phase irgendwie wieder eingestellt wurden. Woran liegt das, wenn man doch eigentlich diese Daten jetzt seit Jahren erhebt und damit relativ genau doch eigentlich Vorhersagen treffen könnte, was funktioniert und was nicht?
Ja, zum einen Spaß in Daten zu erfassen ist eine sehr schwierige Geschichte. Mhm. Und es ersetzt auch nicht die Intuition und den kreativen Prozess. Das ist sehr wichtig. Das muss ich auch als Analyst klar sagen. Da habe ich auch einen schönen Vortrag gerade in San Francisco auf der GDC gesehen, wo jemand vorstellte seine App. Und sie haben sie auf den Markt gebracht und ihre Lockrate, jetzt fange ich wieder mit den Fachbegriffen an, also die User, die am ersten Tag praktisch in die App zurückkehrten, war ihnen zu niedrig im Vergleich zu dem Ziel, was sie sich gesetzt hatten. Und jetzt haben sie gedacht, naja, kein Problem, wir sammeln ja sehr, sehr viele Daten, jetzt gucken wir einfach da rein und da steht dann die Lösung. Und das ist es eben nicht, sondern was ich in den Daten nur sehe, ist das Problem, nämlich zu wenig Leute kommen zurück. Und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen runterdrillen und sagen, okay, an der Stelle kommen sie nicht zurück, aber die Daten sagen mir jetzt nicht, wie muss denn das Level aussehen, wie muss die erste Spielsession aussehen, damit die User zurückkommen. Das ist der kreative Prozess, den ich nicht ersetzen kann. Ich brauche immer noch die gute Idee. Ich kriege dann hinterher für die gute Idee sehr gute Daten. Aber wenn ich 10 schlechte Ideen in mein Spiel reinpacke, dann kriege ich eben 10-mal schlechte Zahlen wiedergespiegelt. Und ich weiß immer noch nicht, was eigentlich besser wäre, um es so zu machen. Da kommt man mit dem Market Research Prozess, also mit so einem UX-Test vielleicht schon mal näher dran. Also wenn tatsächlich in der gesamten Gaming-Firma niemand wirklich gute Ideen hat, dann kann einem vielleicht der Spieler mal sagen, was man vielleicht hätte anders machen sollen oder was extrem nervt an dieser Geschichte. Aber trotzdem kann Analyse ist eben kein Ersatz für den kreativen Prozess. Also ich muss schon erstmal eine gute Basis liefern. Und ganz ehrlich, wenn wir ein komplett schlechtes Produkt vor uns haben, was von vorne bis hinten nicht funktioniert, dann werde ich das auch durch Analyse nicht retten können, weil das sagt mir dann praktisch an allen Ecken und Enden, sagen mir die Zahlen nur, ja, da springt er ab, ja, er spielt gar nicht erst, er hat gar nicht erst Interesse. Und dann mache ich ein Survey und kriege alles schlecht bewertet, meine Grafik, meinen Spielfluss und so weiter. Aber das wird mir jetzt erstmal nicht helfen. Also ich muss schon eine gewisse Basis erstmal schaffen und im kreativen Prozess erstmal ein gutes Produkt schaffen. Ich brauche Ansatzpunkte. Mit der Analyse optimieren wir dann, machen das Ganze besser und feilen an bestimmten Ecken und Enden. Aber von vornherein muss ich natürlich auch erstmal gutes Handwerk abliefern.
Die Daten zu haben ist ja nur das eine, die Daten zu interpretieren ist das andere. Und nicht umsonst heißen diese ganzen Berufsbezeichnungen auch immer Analyst, weil der Schwerpunkt und auch der wichtigere Teil der Arbeit eigentlich ist zu gucken, wie man Muster in den Daten findet, wie man daraus auch Erkenntnis ableiten kann. Und das ist letztendlich auch ein kreativer Prozess. Und das ist ein Prozess, der genauso irrgeleitet, fehlgeleitet sein kann. Na, auch Modelle müssen überprüft werden, ob sie auch wirklich die Realität abbilden oder ob sie nicht einfach unsinnig sind oder möglicherweise sogar in die Irre führen. Und Michael hat das sehr gut beschrieben. Letztendlich kann selbst die beste Datensammlung es nicht ersetzen, dass du ein kreatives, gutes Team hast, das auch Inspiration findet, außerhalb der Daten idealerweise, um dann diesem großen Mysterium Spielspaß auf die Spur zu kommen.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, dass man halt Daten, wenn man die hat, das wirkt immer alles sehr hochwissenschaftlich und man kann damit auf jeden Fall verlässliche Aussagen treffen. Aber erstmal muss man halt die Frage stellen, wie wurden die Daten gewonnen? Sind die überhaupt richtig? Sind die überhaupt irgendwie belastbar, die Daten? Welche Daten, unter welchen Umständen wurden die gewonnen? Und kann ich sie richtig analysieren? Also das ist natürlich immer alles so ein wichtiger Aspekt. Klassisches Beispiel ist ja auch immer das mit der Storch bringt die Babys, weil man kann das auf jeden Fall statistisch signifikant nachweisen, dass Störche dort... Nee, Moment, jetzt muss ich selber schauen, ob ich es richtig zusammenkriege. Also man kann nachweisen, dass in den Regionen, wo mehr Störche sind, auch mehr Kinder geboren werden. Aber das heißt nicht, dass da einen Zusammenhang gibt, aber du kannst es halt statistisch nachweisen. Und der Zusammenhang ist halt nur der, die gibt's halt meistens in eher ländlicheren Gebieten und auch dort, wo Familien eher sind und familienreichere Kinder, weil es dort größere Häuser und größere Wohnungen gibt. Und deswegen kannst du da einen Zusammenhang nachweisen. Das heißt aber nicht, dass du deswegen den Zusammenhang herstellen kannst, dass der Storch die Kinder bringt. Mhm.
Ja, das ist dieser berühmte Satz, Korrelation ist keine Kausalität.
Genau. Und
das wird tatsächlich im Gaming auch teilweise sehr stark oder allgemein in Analysethemen sehr stark unterschätzt, dass die meisten Sachen, die wir uns anschauen, sind eben keine kausalen Sachen, sondern wir stellen erstmal nur deskriptive Muster fest. Also wir sagen nur, dass irgendwo etwas vorhanden ist, dass es da irgendwie Spieler sich so verhalten. Aber Kausalität tatsächlich herausstellen ist immens schwierig. Und tatsächlich gibt es eigentlich gar keine andere Methode, um da hundertprozentig sicher zu sein, als so eine Art experimentelles Design. Sprich, ich spiele dann wirklich zwei verschiedene Versionen meines Spiels aus und gucke dann, welche von beiden besser funktioniert. Erst dann weiß ich wirklich, also die eine Gruppe kriegt vielleicht irgendwie ein neues Feature, was ich entworfen habe, und die andere Gruppe nicht. Und erst dann kann ich wirklich sagen, okay, diese Spieler sind jetzt engagierter und spielen häufiger. Und das ist wirklich der Zusammenhang. Alles andere ist extrem schwierig, das jetzt einfach aus dem Datenmuster, wie es ist, herauszulesen.
Ah, das wird tatsächlich, ganz kurz, Christian, du kommst gleich dran. Ja. Ich weiß, dass dir unter den Fingernägeln brennt.
Sehr.
Also so AB-Testing wird tatsächlich gemacht. Also, dass du halt sagst, du hast ein Feature, was ausgespielt wird für eine Kontrollgruppe, und die probiert das und die andere Gruppe kriegt das nicht, und dann schaut man eben, ob diese Gruppe zum Beispiel länger spielt, sich öfter wieder anmeldet oder mehr zahlt oder sowas. Mhm.
Das wird gemacht, meiner Meinung nach teilweise noch zu selten, weil es ist ein extrem aufwendiger Prozess, muss man überdenken. Also wenn jetzt das Game-Team irgendwie 4 Wochen investiert hat und hat was Tolles programmiert, dann ist natürlich erstmal die Tendenz, ich will das jetzt dem Spieler geben, der soll das sehen, und dann ist es immer so ein bisschen echt, das kriegt jetzt nur eine Teilgruppe, und es geht natürlich auch nicht immer, muss man sagen. Also wenn ich jetzt irgendein Feature entwerfe, was irgendwie einen im Kampf viel stärker macht, dann können wir das nicht per AB-Test auf derselben Welt ausspielen und schaffen damit Unfairness im Spiel oder so. Also ein paar Sachen kann man einfach nicht austesten. Aber das Mindset ist jetzt zunehmend da und es ist zunehmend im Kommen, und wir machen es auch teilweise, dass wir dann tatsächlich auch mal verschiedene Sachen einfach ausprobieren. Und wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass das durchaus sehr, sehr sinnvoll ist. Jetzt hole ich noch mal ganz kurz aus, aber dann ist Christian auch gleich dran. Wir hatten zum Beispiel zwei sehr schöne Ideen, wie wir Kripolis am Anfang ein bisschen besser machen könnten für den User, wo wir gesagt haben, ja, das wirkt so ein bisschen statisch, und haben dann so ein paar Animationen eingefügt für das Spiel und auch so ein Video gezeigt, wie jetzt der weitere Spielverlauf ist, weil das am Anfang irgendwie Free-to-Play-Spieler meistens noch so ein Problem ist, irgendwie emotional packend zu gestalten. Da gibt's jetzt keine super tollen Trailer oder so. Also hatten wir diese beiden Maßnahmen, und die haben wir dann beide AB getestet, und in der Tat, also bei beiden hätte ich auch vorher gesagt, ja, das wird schon irgendwie einen positiven Effekt haben. Beide hatten einen negativen Effekt. Also wenn wir diese beiden Maßnahmen ausgespielt hätten, hätten wir am Ende des Tages 20% weniger User gehabt als vorher. Weil die Animationen, die wir da eingefügt haben, das waren teilweise Wolken oder so, die hingen dann irgendwie über der Spielfläche zum Beispiel. Also das hat die User, wir dachten, wir machen was Gutes, aber die User hat es eher gestört. Und da ist es eben schon sehr, sehr sinnvoll, das so erstmal auszuprobieren, ehe man dann sein eigenes Spiel kaputt macht mit gut gemeinten Maßnahmen.
Also letztendlich kommt man dann tatsächlich wieder ins Experimentelle. Und das hat auch einen guten Grund, weil Zahlen, Daten haben so einen hypnotisierende Eigenschaft, die schaffen die Illusion von Gewissheit. Sie haben so eine Absolutheit. Da steht eine Zahl, das muss so sein. Und es mag ein bisschen paradox klingen, aber ich finde, gerade für die Leute, die viel mit Zahlen arbeiten, wie uns, wie die Analysten, ist eine der wichtigsten Eigenschaften ein gesunder Menschenverstand und die Abstraktionsfähigkeit. Also zu einem guten Analysten gehört ein ständiges Misstrauen gegenüber den Zahlen, die er sieht und auch denen, die er selbst erhebt. Und idealerweise möchte man sie nochmal nachprüfen, experimentell rangehen. Und wir verbringen mindestens so viel Zeit zu erklären, also auch den Leuten, denen wir unsere Zahlen weitergeben, zu erklären, was die Zahlen bedeuten, wie ihnen zu erklären, was sie nicht bedeuten. Ein ganz simples Beispiel, wir machen viele User-Tests, also das heißt, das ist so ein qualitativer Ansatz, das heißt, wir arbeiten mit wenigen Leuten. Wir holen uns zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Leute rein, lassen die unser Spiel spielen, und interessiert in erster Linie, was die uns so sagen über das Spiel. Ja, das wird protokolliert oder die dürfen es irgendwie eintippen, und dann schauen wir uns das angucken, ob wir Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Aber nebenbei fragen wir sie auch immer noch, na, wie würdest du denn auf einer Skala von 0 bis 10 den Spaß bewerten, den du damit hattest? So, dann hast du von 10 Leuten so einen Wert. Und dann liegt die Versuchung ganz nah, da einen Mittelwert zu bilden, einen Durchschnitt, und dann kommt da eine 5 raus. Und dann stellt man sich hin und sagt, mei, das Spiel ist scheiße. Eine 5 von 10. Na, und dann schaut man in die Daten rein, stellt fest, 5 von denen haben eine 10 gegeben und 5 von denen haben eine 0 gegeben. Ja, also das ist als ganz simpler Fall. Aber tatsächlich ist die Wahrheit, dass die Zielgruppe, also der Sample Size, viel zu kleines, als dass man daraus eine verlässliche quantitative Aussage treffen könnte. Und das müssen wir den Leuten immer wieder sagen, immer wieder, weil solche Selbstverständlichkeiten letztendlich trotzdem gegen die Intuition gehen, gerade bei Leuten, die jetzt mit Statistiken nicht so viel zu tun haben.
Ja, und es kann ja auch einfach ein Nischenprodukt sein, dass du halt sagst, von diesen 10 Leuten finden es halt irgendwie 5 blöd und 5 finden es aber unfassbar gut und sind total begeistert davon. Und das heißt ja eben nicht, dass das Spiel keine Chancen hätte, sondern es ist halt nur ein kleiner Teil, der das dann gut findet, beziehungsweise die Hälfte.
Nee, das muss noch nicht mal Nischenprodukt sein. Bei sowas würden wir halt jetzt einfach frech sagen, die 5 Leute, die es gut fanden, sind unsere Zielgruppe und die anderen sind es nicht. Das heißt, das heißt jetzt noch nichts über die Größenordnung. Ne? Das ist, wenn die 5 repräsentativ wäre für die Gesamtbevölkerung da draußen, würde es heißen, dass es die Hälfte der Spielerschaft interessiert. Das wäre sensationell. Das wäre kein Nischenprodukt.
Okay, aber das Beispiel halt so, blöd. Also einer findet es total
ziehen,
gut.
Ne? Das ist halt unzulässig, solche Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das muss man auch immer wieder klar machen.
Christian, jetzt sind wir dann doch doch wieder in der Spielspaß-Wertungsdiskussion gelandet, obwohl das gar nicht so intendiert war. da kommt man nicht drum herum, glaube ich, wenn man dich in einen Podcast einlädt. Da muss es immer einmal zumindest erwähnt werden. Du bist ja durchaus jemand so in der öffentlichen Diskussion und auch immer wieder, wenn man irgendwie Stay Forever hört und sowas, der sich durchaus sehr aktiv dafür einsetzt, dass man irgendwie Spiele auch so als Erlebnis betrachtet und als Kulturprodukt und eine andere Form da irgendwie wählt, um über Spiele zu sprechen. Und findest du es nicht, dass es jetzt irgendwie auch so einer gewissen, also zumindest auf meiner Seite fühlt sich das so an, einer gewissen Ironie nicht ganz entbehrt, dass du ausgerechnet jetzt so einen doch sehr datenbasierten und sehr technokratische Herangehensweise hast in deinem Beruf?
Ja, ich kann verstehen, wie sich dieser Eindruck der Ironie bildet. Ich sehe es natürlich nicht so. Das muss ich und darf sich auch nicht ausschließen. Also es gibt, wie heißt es so schön, es gibt für alles seine Zeit. Es gibt seine Zeit, um etwas als Kulturprodukt zu betrachten oder auf qualitative Ebene zu betrachten. Es gibt eine Zeit, um auf die Daten zu gucken. Und letztendlich sind das Perspektiven für unterschiedliche Fälle. Was wir angucken, wo wir Zahlen erheben, wo wir dann auf analytische Prozess arbeiten in meinem Team, ist immer mit größeren Fallzahlen. Und dann, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und dafür plädiere, dass man Computerspiele auf eine andere Art und Weise als mit dieser Zahl darzustellen versucht, dann geht es eher um eine sehr subjektive Perspektive. Dann ist es der einzelne Nutzer oder Autor, in diesem Fall Spielejournalist, der ist es relativ sinnlos, mit Zahlen zu arbeiten oder versuchen, das zu quantifizieren, weil es de facto zwangsläufig ein einzelner Fall ist, eine einzelne Perspektive. Und da würde jeder Statistiker sagen, ja, das ist Blödsinn, da irgendwelche Zahlen dran zu kleben. Ja, das wird bei größeren Mengen interessant. Und wir arbeiten vor allen Dingen mit größeren Mengen.
Michael, jetzt noch eine letzte Frage an dich, wenn du mal so deinen Beruf so als Allgemeines betrachtest. Da steckt ja auch so ein gewisser Zynismus irgendwie drin, oder? Man analysiert die Spiele und das letzte Ziel des Ganzen ist ja schon, dass man den Leuten, sag ich jetzt mal salopp, noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann, weil das ist ja jetzt kein Geheimnis oder keine große Überraschung, dass es natürlich bei Spielen und bei Free-to-Play-Spielen insbesondere halt darum geht, dass die Leute da Geld dafür zahlen. Das dürfte niemanden überraschen, aber es ist ja im Endeffekt auch Ziel oder beziehungsweise eure Aufgabe, da irgendwie zur Optimierung beizutragen, damit die Spiele besser monetarisiert werden. Also verstehst du diesen Gedanken des Zynismus, den ich jetzt da irgendwie reinbringen kann? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also wenn der Beruf zynisch wäre, würde ich ihn nicht machen. Das wäre nicht so mein Ding. Es geht auch nicht darum, rein zu analysieren, wie wir den Leuten Geld aus der Tasche ziehen können, sondern die Grundregel in der Branche ist, Leute, die dein Spiel mögen und Leute, die engagiert sind, die bei deinem Spiel dabei bleiben, das muss das Ziel sein, dass sie dann monetarisieren, also dass sie dann wirklich auch Geld ausgeben, das machen sie von sich aus. Das heißt, unser Ziel in der Analyse ist nicht so sehr, wie kann ich Leute zum Zahlen bringen, sondern wie kann ich das Spiel für die Zielgruppe wirklich perfekt machen, wie kann ich es besser machen. Und das ist dann schon eine wesentlich weniger zynische Perspektive, sondern eigentlich eine sehr nette Angelegenheit. Ich bin in meinem eigenen Berufsbild praktisch darin unterwegs, das Entertainment für unsere User zu verbessern. Und damit fühlt man sich eigentlich sehr wohl.
Da stimme ich vollkommen zu und ich möchte noch anfügen, das Zynische ist deine Frage, Daniel. Denn dieser Frage liegt die Annahme zugrunde, dass User nicht zahlen wollen, dass man sie dazu zwingen muss, dass es gegen ihren Willen geht, dass sie in diesen Spielen bezahlen. Und das stimmt einfach nicht. Das geht auch entgegen von allem dem, was wir in unserem Alltagsgeschäft immer wieder erleben. Denn wie Michael zu Recht gesagt hat, es geht darum, ein spaßiges und befriedigendes Erlebnis für die Leute zu ermöglichen in den Spielen, damit sie von sich aus auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, weil sie überzeugt davon sind, dass es ihnen einen Mehrwert bringt.
Ja, also wer zahlt denn gerne? Also wenn ich jetzt ein kostenloses Spiel habe, was Spaß macht, und ein Spiel, wo ich zahlen muss, was auch Spaß macht, dann wähle ich doch lieber das, wo ich kostet. Also dann bin ich doch irgendwie trotzdem noch glücklicher, in Anführungsstrichen, wenn ich das kostenlose spiele. Also ich das kann durchaus
zwangsläufig, wenn du dir so ein Spiel anschaust wie League of Legends, eines der erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele da draußen. Und das ist nicht zuletzt deswegen auch so erfolgreich, also auch auf finanzieller Ebene, weil es einen großen Anteil von Leuten hat, die gerne Geld dafür ausgeben. World of Tanks ist ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen extremeres. Aber League of Legends ist ein Spiel, von dem die meisten Leute, die spielen, sagen, da muss ich eigentlich kein Geld dafür zahlen. Aber die Firma Riot macht so einen guten Job, die machen so ein gutes Spiel, das ist okay, wenn ich mir mal einen Skin kaufe oder einen von den Helden. Ja, den gebe ich gerne Geld. Oder Path of Exile ist ein anderes gutes Beispiel. Die sind damals ja sogar ins Rennen gegangen mit diesem Slogan des Fair Free to Play, also mit diesem Versprechen, dass du da nichts in dem Spiel kaufen kannst, was in irgendeiner Weise einen Einfluss auf deinen Spielerfolg hat, sondern ausschließlich kosmetische Dinge. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr reingeschaut, ich weiß nicht, ob die das durchgehalten haben. Aber letztendlich ist es genau deswegen auch von vielen Leuten sehr gerne gespielt worden, hat deswegen auch so viel Aufmerksamkeit bekommen, und die verdienen nicht schlecht Geld. Allein mit diesem Ansatz, dass die Leute ihnen gerne freiwillig Geld für etwas geben, was sie eigentlich nicht brauchen, weil es ihnen im Spiel keinen Mehrwert gibt. Also keinen spielerischen Mehrwert.
Ich verstehe auch immer nicht so ganz, wo dieser Ansatz für dieses Zwingen, wie sollte das funktionieren? Also wie schon gesagt, so eine Registrierung dauert irgendwie 30 Sekunden. Also mein Anfangsinvestment, so ein Spiel zu spielen, ist super niedrig. Warum sollte ich Geld ausgeben, wenn ich mich gezwungen fühle, wenn ich mich gar nicht wohl damit fühle? Das Logischste, was ich machen würde, ist irgendwie diesen Browser-Tab schließen und eine von 2000 anderen Games anfangen, die auch noch da draußen sind, die ich auch umsonst spielen kann. Also im Grunde genommen finde ich es eigentlich sehr fair, weil jeder kann so lange das Spiel spielen, umsonst, wie es für ihn Spaß macht, und kann wirklich frei für sich entscheiden, okay, das macht mir so viel Spaß, dass ich auch bereit bin, dafür Geld zu investieren, weil es einfach mein Hobby ist. Und da muss man auch immer bedenken, jeder von uns hat Hobbys, und Hobbys kosten in der Regel Geld, und die meisten viel mehr als Free-to-Play-Spiele. Und ich glaube, wenn jemand seine Spieler dazu zwingen würde, die Spiele könnten nicht funktionieren, weil wir sperren die ja nicht irgendwie in einen großen Zaun ein und lassen sie nicht wieder raus, bevor sie bezahlt haben oder so. Also ich wüsste gar nicht, wie da die Theorie dahinter aussehen sollte.
Nee, ich kann beide eure Argumente natürlich nachvollziehen, weil natürlich wird niemand gezwungen, in einem Free-to-Play-Spiel irgendwas zu zahlen, weil man, wie gesagt, man kann die App wieder runterschmeißen oder man kann das Browserfenster schließen. Ist natürlich Quatsch, dass man da irgendwie sagt, man würde dazu irgendwas gezwungen werden. Man hat aber eben doch mal an manchen Stellen als Spieler das Gefühl, dass man halt doch einfach mal gegen so eine Paywall kracht, wo man sagt, jetzt habe ich eine Stunde super viel Spaß gehabt, habe jetzt total viel am Anfang bekommen, was ich ein Konto von 100 Goldmünzen oder so, und sobald die aufgebraucht sind, knall ich auf einmal, nachdem ich jetzt angefixt wurde, gegen so eine Paywall, wo ich jetzt gezwungen werde, was zu zahlen, wenn ich nicht ewig lang und teilweise gefühlt, das ist natürlich immer eine Gefühlssache, für manche Leute ist es vollkommen okay, 24 Stunden zu warten, um irgendwie eine Aktion im Spiel ausführen zu können. Aber wenn man jetzt gerade eben so mittendrin ist und weiterspielen möchte, dann fühlt man sich eben so. Und das ist natürlich immer ein subjektives Gefühl, so als ob man jetzt an dieser Stelle gezwungen werden soll, dann eben zu zahlen.
Der Gedanke ist auch nicht verkehrt. Ich meine, es gibt ja diesen Vorbehalt gegenüber Free-to-Play-Spielen, dass die so eine Art Abnutzungskrieg mit dem User spielen, ne? Dass sie ihn so lange immer in Grenzsituationen bringen, wo er gerade so weiterkommt, oder na, wenn er jetzt noch 2 Stunden grindet, dann schafft er's, oder er könnte jetzt das dafür bezahlen, bis sie halt irgendwann so frustriert sind, dass sie sagen, ach, scheiß drauf, jetzt zahle ich halt mein Geld. Candy Crush Saga zum Beispiel, wer das gespielt hat, na, da gibt's ja, da kann man durchaus zu der Annahme kommen, vielleicht sogar berechtigt, ich kann in die Prozesse von King nicht reinschauen, da kenne ich sie nicht gut genug, aber man kann zu der Annahme kommen, dass die ihr Level-Design so gestalten, dass man halt, dass zwischendurch immer wieder welche drin sind, wo der User zwangsläufig 10, 20 Mal scheitert oder wo der Glücksfaktor so hoch ist, dass es halt ein bestimmter Teil der Leute frustriert zum Geldbeutel greift und sich dann halt doch die zusätzlichen Züge kauft, anstatt es noch 20 Mal zu probieren, bis sie dann weiterkommen. Aber selbst wenn das so sein mag, ich maße mir da jetzt kein Urteil darüber an, aber selbst wenn das so sein mag, muss man halt doch festhalten, dass wenn das Spiel an sich keinen Spaß machen würde, würde der User an diesem Moment aufhören. Also
er würde wahrscheinlich gar nicht bis da kommen, denke ich.
Oder er würde gar nicht bis da kommen, ja. Das Candy Crush Saga, man mag es, ob man es mag oder nicht, es ist ein spaßiges Spiel. Also es ist de facto im Spielinhalt, es ist extrem gut gemacht und es macht grundlegend Spaß, diese Rätsel zu lösen, diese Puzzles zu lösen. Und das ist das Geheimnis des Erfolgs und nicht die Monetarisierungsstrategie.
Ja, nee, also dass natürlich nur ein gutes Spiel auch monetarisiert werden kann, ist natürlich völlig klar. Und ich kann auch dein Argument, Christian, verstehen, dass du sagst, die Leute zahlen dann auch freiwillig, weil sie irgendwie Spaß dran haben und auch bereit sind und das jetzt eben nicht als böse Zahlung sehen, so diesem, oh, ich werde gezwungen, hier was zu zahlen, sondern einfach dieses, nee, ich hatte jetzt Spaß, ich habe Spaß mit dem Spiel, ich habe auch die Aussicht darauf, weiter viele Stunden Spaß mit dem Spiel zu haben, deswegen stört es mich nicht, wenn ich da 10 Euro jetzt einwerfen muss. Und deswegen kann ich nachvollziehen, aber ich glaube trotzdem, wenn man den Leuten möglicherweise die Wahl, also jetzt einfach mal, ist natürlich utopisch, die Wahl geben würde, ja, du kannst aber alles, was du jetzt so hast, auch so weiterspielen, ohne dass du die 10 Euro einwerfen musst, weil es gibt gar keine Monetarisierung in dem Spiel, dann glaube ich, dass da keiner sich dagegen irgendwie beschweren würde.
Ist jetzt meine. Das mag sein, aber dann gäbe es die Spiele natürlich.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, wenn GameStop sagt, ihr könnt jetzt vorbeikommen und unseren Laden für umsonst ausräumen, würde sich auch keiner wehren.
Eben, aber genau, ja.
Letzten Endes wollen wir auch gerne noch essen und so.
Das stimmt, ja. So funktioniert halt der Kapitalismus, aber das ist jetzt ein ganz anderes Fass, was wir dann da, glaube ich,
aufmachen. Das holt sehr weit aus.
Ja, ja, genau. Gut, ja, also ich finde es auf jeden Fall ein sehr interessantes Berufsfeld, was ihr da beide euch ausgesucht habt. Gibt's denn da
vielleicht noch?
Ja, sehr gerne.
Also, nein,
nö. Das ist eh nur die falsche Frage.
Vielleicht wäre es genau die gleiche.
Bitte.
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir noch mal kurz schildern, was man denn braucht, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte.
Das wäre genau meine Frage gewesen, weil wir uns ja auch immer als Service-Podcast verstehen. Und dann halt einfach mal so sagen, okay, was ist da überhaupt noch quasi jetzt, ist natürlich jetzt immer ein blödes Fallbeispiel, aber so gibt's bei euch in der Abteilung wirklich, sucht ihr gerade Leute? Und wenn ja, was für qualifizierte Leute sucht ihr da? Und wie sollte man sich darauf vorbereiten? Und bestehen auch, das ist komischerweise auch immer eine oft gestellte Frage, so Möglichkeiten für Quereinsteiger? Christian, kannst du gleich diesen ganzen Schwung an Fragen mal für BigPoint beantworten?
Ja, und für meinen kleineren Teil, wie gesagt, Michael ist ja größer, der kann dann noch mehr dazu sagen zu den Analysten und Data Minern. Ich bin ja selber ein Quereinsteiger in diesem Bereich. Also in der Marktforschung, in der Market-Analyse, da gibt's keine zielführende Ausbildung dahinter, muss man fast zwangsläufig Quereinsteiger sein. Das ist aber auch ein sehr, sehr spitzer, sehr spezialisierter Shop und deswegen gibt's da meines Wissens nach nur sehr wenige in Deutschland. Also die kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen im Games-Bereich. Und je weiter du dann in Richtung Arbeit mit Zahlen gehst, also in die eben ins Bereich Data Mining, Games Analyse, desto breiter wird dann auch das Feld der der Möglichkeiten oder der Leute, die da in diesem Bereich arbeiten, obwohl es insgesamt in Deutschland relativ überschaubar ist. Ich würde prinzipiell sagen, man sollte keine Angst vor Zahlen haben in diesem Bereich. Man muss aber auch nicht unbedingt ein studierter Mathematiker sein. Also die wenigsten in dem Bereich sind das, außer im Data Mining. Ich selbst habe keine wahnsinnig hohe Affinität zu Mathematik oder Statistik, hatte sie zumindest nicht, bevor ich dann in den Bereich gekommen bin. Das lernt man dann auch ein bisschen im Prozess. Wichtiger ist, wie fast immer in diesem Bereich, dass man ein fundamentales Interesse an Spielen hat, vor allen Dingen an Online-Spielen und auch ein Interesse zu verstehen, wie diese Spiele funktionieren, also auch auf einer strukturellen Ebene, auf einer funktionalen Ebene, jetzt insbesondere im Research-Bereich und dass man Interesse auch daran hat, so, ich sag mal, motivationspsychologische Fragen zu erkunden. Also warum tun die Leute das, was sie tun, Verhaltenspsychologie und das aber auch in der Lage ist, das dann in Zahlen fassen zu können. Also bei uns im Team arbeiten Psychologen, da überwiegend Soziologen hatten wir schon im Team. Das ist so ein klassischer Weg, da reinzukommen in diese, gerade in den Bereich der Kundenforschung. Und Statistik schadet auch nicht, wenn man ein bisschen Kenntnis hat in dem Bereich. Ist aber zumindest jetzt im Bereich der Kundenforschung nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung. Das kann man auch noch lernen.
Da habe ich mich auch jetzt sehr während eurer Schilderung immer wieder erkannt, weil ich bin ja auch Diplom-Soziologe, Studierter und da kommt das alles vor mit qualitative und quantitative Forschung. Statistik hat man viel. Dann auch so dieses grundsätzliche, so ein bisschen analytische Denken und auch immer diese Möglichkeit, mal einen Schritt zurückzutreten und versuchen, das grobe Ganze zu erfassen. Also ich glaube, aber das glaube ich sowieso, Soziologen sind überall die besseren Angestellten, wenn man die für sowas nimmt, sage ich.
Soziologen haben von allem ein bisschen Ahnung, aber ja, von nichts wirklich.
Genau, das stimmt, ja, das stimmt. Das ist Vor- und Nachteil, Fluch und Segen zugleich. Du kannst halt nichts richtig, aber eben alles so ein bisschen und das reicht meistens, sage ich mal. So. Selbst für Podcast-Moderator reicht es so halb halt. Natürlich nicht auf dem Stay Forever-Niveau, das ist natürlich klar. Diesen Anspruch haben wir auch gar nicht, aber zumindest so ein bisschen reicht's.
Schön, dass du das hast.
Ja, gut. Michael, InnoGames, was wird da noch gesucht oder kannst du dich da, beziehungsweise was wird gesucht und kannst du dich von diesen Ausführungen, Christian, anschließen, was man da auch für Qualifikationen mitbringen sollte?
Mhm. Wir suchen immer mal wieder, also jetzt gerade nicht konkret, aber ich sag mal so im Halbjahresrhythmus wird man immer auch in der Analyse mal wieder was finden. Wichtig ist uns eigentlich eine fundierte methodische Ausbildung. Also was Christian eben schon angerissen hat, Soziologie, ich selbst habe Kommunikationswissenschaften studiert. Also man sollte schon mal was von Statistik mitbekommen haben oder aber zumindest, wie du eben gesagt hast, sowas wie dieses Störche-Beispiel verstehen, warum es halt nicht so gut ist zu denken, dass der Storch dann die Babys bringt, wenn ich diese Daten sehe sozusagen. Also das ist erfahrungsgemäß Quereinsteiger und Christian war ein super Quereinsteiger. Also das kann klappen. Aber manchmal ist es ist es immer noch. Aber manchmal ist es sehr schwierig. Magst du bei uns anfangen, Christian? Okay, nee, ich komme nachher nochmal weiter. Ja. Also das ist manchmal tatsächlich im Nachhinein dann sehr schwierig, in die Leute reinzubekommen, also dass sie dieses methodische Grundverständnis haben und allgemein wissen, wie sie mit Zahlen umgehen. Dann, wie Christian schon gesagt hat, für den Data-Mining-Bereich und auch im Games-Analyse-Bereich darf es durchaus gerne richtig mit methodischen und statistischen Kenntnissen sein. Also da nehmen wir tatsächlich auch gerne Mathematiker, Statistiker. Da kommt es aber auch vor allen Dingen viel darauf an. Also es gibt noch gar nicht so viele Studiengänge, wo ich das jetzt so super speziell studieren kann, weil der Markt sich halt auch sehr dynamisch bewegt. Also ich habe zum Beispiel im Studium noch mit SPSS gelernt.
Ich auch.
ist auch durchaus noch üblich, aber heutzutage mit den großen Datenmengen und wenn man viele Dateien irgendwie umwandeln muss, ist man mit R als Open-Source-Software viel flexibler unterwegs. Und da sind es dann tatsächlich auch mehr so diese Learning by Doing und Self-Made-Leute, wo wir teilweise sehr junge, sehr enthusiastische Personen finden, die einfach sagen, irgendwie, das sind Datenprobleme, die interessieren mich wahnsinnig und ich habe mir das selbst drauf geschafft. Es gibt fantastische Coursera-Kurse oder so, wo man sich tatsächlich auch mit Data Mining beschäftigt und sich dann eben anschaut, wie kann ich mit großen Datenmengen eigentlich Strukturen und Muster rausfinden, wie kann ich das visualisieren. Also man muss es nicht unbedingt studiert haben, aber man muss uns irgendwie diese Begeisterung glaubhaft machen. Einerseits für Games, das ist sehr wichtig, das hatte Christian gesagt, und andererseits aber auch für diese Datenwelt, also dass man wirklich sagt, ich will hier arbeiten, weil ihr seht so viel von den Usern, ihr habt so viele Möglichkeiten, da was auszuwerten und das fasziniert mich einfach. Das ist somit das Wichtigste. Und um mal ganz bei den Basics zu bleiben, so ein paar Grundkenntnisse in Excel sind tatsächlich, weil bei aller toller Data Science und so, was ich jetzt gerade erzählt habe, letzten Endes ist dann auch 60% des Arbeitsfeldes wieder einfach schlussendlich den Graph irgendwie in Excel aufbereiten und da unterwegs sein. Und da haben wir tatsächlich so die Erfahrung gemacht, dass da erstaunlich wenig Grundkenntnisse vorhanden sind, wenn wir uns jetzt so das Kandidatenbild angucken. Also das gerne als Tipp, wenn sich jemand für den Bereich interessiert, mit so mittelmäßigen Excel-Kenntnissen ist man da schon ganz weit vorne.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Zu dem Gesamtprozess, den wir als Analysten, egal in welchem Bereich, durchmachen, besteht immer aus drei großen Schritten, nämlich einmal die Datenerhebung, dann die Datenverarbeitung oder Analyse und zum Schluss die Datenvermittlung. Und dieser letzte Teil wird sehr häufig unterschätzt, weil du kannst den besten Datensatz der Welt haben, du kannst die besten Erkenntnisse der Welt haben, wenn du es nicht schaffst, sie vernünftig zu präsentieren und an den Mann zu bringen, sodass deine Botschaft verstanden wird, dann ist es alles wertlos. Und gerade die Visualisierung von Daten durch Graphen, durch Diagramme, das darf auch PowerPoint gerne sein. Es wird erstaunlich viel mit Präsentationen gearbeitet, weil man halt häufig dann doch vor Leute tritt, zum Beispiel vor das Direktorium oder sowas oder auch in Games-Teams geht und dort seine Sachen präsentiert. Mittlerweile arbeiten wir auch aber mit sogenannten Dashboards, also mit Online-Tools, mit denen man Daten, auch größere Datenmengen visualisieren kann. Das sind dann in der Regel auch wieder Diagramme. Und da ein Händchen dafür oder zumindest ein grundlegendes Interesse und eine Neugier dafür zu haben, ist ein sehr großer Bonus.
Da kann ich auch das bestätigen, weil das noch als kleine Anhängung, weil wir haben eigentlich den Rahmen, zeitlichen Rahmen schon völlig gesprengt. Ich habe euch versprochen, dass es nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauert. Da sind wir jetzt weit drüber. So kenne ich das auch von der GfK, da habe ich mal Praktikum gemacht, nämlich im Studium als Student. Und da war auch dieses Problem oft, du kannst super gute Datenerhebungen machen und am Ende musst du das dann dem Kunden zeigen und der will dann immer irgendeinen Mittelwert haben. Und dann hast du genau das Problem, dass du sagst, ja, du kannst aber aus diesen Zahlen, du kannst da keinen Mittelwert draus rechnen, das wäre völliger Quatsch. Ja, aber können sie das nicht trotzdem machen, damit wir das dann unserem Geschäftsführer zeigen können? Und dann rechnest du irgendwas aus und dann sagt er am Ende, ja, also der Mittelwert ist von 5,1 auf 5,2 angestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, alles richtig, super, Geschäft läuft. Und dann sagst du, ja, aber das ist ja statistisch normale Abweichung und das kann, muss überhaupt nichts aussagen und die Zahl ist auch völliger Blödsinn. Ja, das ist egal, der Geschäftsführer will nur sehen, dass die Zahl halt besser geworden ist und genau solche Sachen hast du da dann auch. Also das heißt, im Ende dir quasi der Trichter von der Forschung ist dann eben doch am Ende dann der Kleine, der es dann verstehen muss und der hat oft ein erschreckend schlechtes Verständnis von dem, was dann die Analysten da vorher ausgerechnet haben.
Das ist echt ein guter Punkt, weil da kann ich mich noch ganz kurz anschließen, um so eine grundlegende Frustration auch nochmal auszudrücken, mit der man früher oder später in diesem Bereich begegnen wird. Und ich sage eher früher, dass es in solchen Firmen insbesondere und gerade dann auch auf einer Management-Ebene zum Teil gar nicht mehr darum geht, aus Zahlen Erkenntnis zu ziehen oder zu gewinnen, sondern Positionen zu bestätigen. Dann geht es in der Regel darum, nicht die Erkenntnis zu finden, sondern die richtigen Zahlen rauszubekommen am Ende, die das belegen, was von vornherein feststand als Ergebnis. Und dagegen muss man sich stemmen und wehren. Ja. Ja, das gehört mit dazu, zu der Position.
Ja, definitiv.
Gut, wunderbar. Dann danke ich euch beiden, dass ihr euch dann doch so lange Zeit genommen habt. Es war eine sehr interessante, sehr erhellte und sehr locker flockige Talkrunde, wenn ich das mal so sagen darf.
Dankeschön. Und nicht sonst so wie in Insert Moin, gell?
Sonst ist das ja ganz trockenes Brot hier. Also das ist ja grauenhaft sonst. Ja, aber da merkt man halt mal, was passiert, wenn man sich einen Profi dazu holt. Ne? Also ich meine,
merkt man. Ja, und ich war auch dabei.
Eben. Wunderbar, genau, ich werde eure beiden Webseiten verlinken und ich weiß, da gibt's ja auch dann immer irgendwie HR-Bereiche, wo es irgendwie Bewerberprofile gibt und so, also wer da jetzt irgendwie Interesse hat, wenn es irgendwie Fragen gibt, nochmal Anschlussfragen in den Podcast oder sowas, dann einfach in die Kommentare schreiben, ich schaue da auf jeden Fall rein und ich werde euch auch piesacken, falls es Fragen nochmal an einen von euch direkt gibt, dass ihr da auch dann die nochmal möglicherweise euch anschaut oder beantworten, soweit ihr das könnt. Und ja, also dann vielen Dank euch beiden. Grüße nach Hamburg jeweils in beiden Fällen. Und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder oder laufen uns bei irgendeiner Messe, Konferenz oder ähnlichem über den Weg.
Das werden wir. Danke, Daniel.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.